Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Neubau oder Bestand?
Bestand sagt man heute gerne, weil das natürlich nachhaltiger ist als Neubau, aber man kann auch Neubauten nachhaltiger stellen.
Ich hätte es als ein sowohl als auch bezeichnet, mit der ähnlichen Schwerpunktsetzung, wie Roger das gerade eben tat.
Innovation oder Handwerk?
Unterricht an der ETH Innovation. Wir sind stark innovativen Lösungen interessiert. Jetzt in meinem Fall gerade die Forschung zum Thema Lehmbau ist eine ganz wichtige Geschichte bei uns. Und da wollen wir gerne innovative Lösungen entwickeln.
Es hat beides seine Daseinsberechtigung. Ich würde sagen, das Handwerk hat nach wie vor eine große Bedeutung, zumindest in dem, was wir so machen. Insofern würde ich da den Schwerpunkt eher aufs Handwerk legen.
Zarte Schweizer Schokolade oder Reschebrezen?
Roger hat das ein oder andere Süße aus Zürich mitgebracht, als wir uns in München trafen. Und das hat mich, muss ich sagen, fast so weit überzeugt, dass die morgendliche Brezenpause bei uns nicht mehr stattfindet.
Ja, ich bin Schweizer Schokolade, aber ich würde sagen, schwarze Schokolade, die ist ja ein bisschen härter.
Einverstanden. Zwei Architekten, zwei Büros und ein gemeinsames Verständnis davon, was Architektur sein kann. Haltung, Handwerk und Verantwortung. Roger Bolzhauser aus Zürich und Axel Frühauf von Meck Architekten in München verbindet eine persönliche Bekanntschaft sowie eine berufliche Nähe. Beide suchen nach einer Architektur, die sich aus dem Material und dem Ort entwickelt und nicht der Mode folgt. Am Matthäus Areal in Frankfurt haben sie erstmals gemeinsam entworfen, eine neue Kirche und ein Hochhaus auf einem Grundstück. Die beiden scheinbar gegensätzlichen Bauaufgaben haben sie zu einem Dialog über Stadt und Spiritualität, Dichte und Maßstab, Neubeginn und Wiederverwendung gemacht. Wir, Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan, sprechen heute im Jungtalks-Podcast mit Axel Frühauf und Roger Bolzhauser über ihre Zusammenarbeit, die Unterschiede und Schnittmengen ihrer Arbeitsweisen um Bürokratie, Wettbewerbsverfahren, Baukultur und Vertrauen. Und darum, warum es heute nicht genügt, nur nachhaltig zu bauen, sondern auch sinnlich, präzise und mit Haltung.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungtalk Podcast. Schön, dass ihr beide bei uns seid. Wo und wann habt ihr beide euch denn überhaupt kennengelernt und seit wann seid ihr denn auch so befreundet?
Kennengelernt haben wir uns über das Wettbewerbsverfahren Matthäus Areal in Frankfurt. Das ist ein Wettbewerbsverfahren gewesen, wo mich ein geschätzter Frankfurter Kollege darauf aufmerksam gemacht hat. Es ging letztendlich um die Entwicklung eines Hochhauses und einer Kirche gemeinsam auf einem Grundstück. Und man musste sowohl eine Hochhausreferenz als auch eine Sakralbaureferenz einreichen, um die Eignung nachzuweisen. Wir haben ja die ein oder andere Kirche in den letzten Jahren schon mal gebaut und insofern war das erstmal natürlich für uns oder für mich die Eröffnung in dieses Verfahren, aber jetzt in Bezug auf die Konzeption von Hochhäusern haben wir wirklich aus der eigenen praktischen Tätigkeit noch keine Erfahrung sammeln können und insofern habe ich mich damals auf die Suche gemacht und habe mir dann gedacht, wenn es wirklich darum geht, auch Kirchen und Hochhäuser zu bauen und das ja auch wirklich eine elementare Frage auch, finde ich, der Nachhaltigkeit ist, wie man in so einem Kontext reagiert. Da fiel mir Roger Bolzhauser ein. Ich kannte ihn persönlich nicht, aber natürlich sein Werk ist ja über die Grenzen hinaus weit bekannt und faszinierend. Und insofern habe ich ganz egoistisch für mich überlegt, mit wem würde ich denn auch gerne mal zusammenarbeiten. Und dann habe ich mich gemeldet und zum Glück hat Roger ja gesagt. Und so fing das letztendlich an. Und dann haben wir uns auf eine Reise gemacht. Eine Reise, die in diesem Verfahren nicht bloß Hochpunkte hat, sondern auch Tiefpunkte. Wie das so ist, man lernt sich auch in den Tiefpunkten gut kennen und auch zu schätzen. Und das hält bis heute an. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute hier zusammen reden dürfen.
Du hast die Kirche mitgebracht und Roger das Hochhaus.
So könnte man das sagen, ja.
Am Anfang schon, aber am Schluss haben wir beides gemacht.
Genau. Naja, auf jeden Fall schien es so gut gewesen zu sein, was wir da eingereicht haben, dass sie uns zur Teilnahme zugelassen haben.
Wenn wir den Weg jetzt so zeitlich verorten, wie lange ist es her, dass du, Axel, da angerufen hast und gesagt hast, wollen wir was zusammen machen?
Naja, das war 23, denke ich, also Herbst 23, sowas dürfte das gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Ja, gute 2 Jahre ist es her. Und 2 Jahre beschäftigt man sich damit so einem Thema, auch wenn das Verfahren jetzt zu Ende ist, es halt ja immer noch nach. und ist immer noch bei uns beiden sehr präsent. Es sind schon lange Zeiträume. Der Einzige, der mich da mal gnädig stimmt, ist ein sehr guter Freund von mir, der ist in der Luft- und Raumfahrttechnik tätig. Der spricht dann immer von Jahrzehnten seiner Projekte, wann er irgendwo landen möchte. Das stimmt einen als Architekt dann immer gnädig, wo man dann merkt, die Zeiträume sind doch nicht so lang.
Ihr habt ja also unterschiedliche Kontexte. Axel, du kommst aus München, Roger, du aus der Schweiz. Wo liegen da gemeinsame Interessen? Oder vielleicht viel spannender, wo liegen die Reibungspunkte auch zwischen diesen beiden Kontexten?
Ich habe ja ein Semester 2 an der TU München unterrichtet, mit Florian Nagler zusammen. Also ich war München schon nahe eine Zeit lang und wir haben jetzt unterdessen auch ein Büro. Das war noch bevor wir ein Büro eröffnet haben in München. Und kulturell, was bringt uns zusammen? Also ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, man spürt die Berge. Der alpine Kontext und so die Fragestellungen, ist auch bei Nagler oder auch bei Axels Arbeit, ist das einfach spürbar, dass wir da irgendwie an den Bergfüßen doch ähnliche Themen haben, materiallastig unterwegs, vielleicht auch einen speziellen Blick auf die Landschaft und wie man baut. Da merkt man schon, dass man verwandt ist eigentlich in der Haltung. Und ich habe mich übrigens in München auch sehr wohl gefühlt an der TU München. Ein sehr schönes Semester gemacht. Themen, die ich dann auch an der ETH weitergeführt habe. Tatsächlich fühlt man sich verbunden. So, ich sage jetzt Kulturraum Alpen, das verbindet uns. Und das war bei Axel mit mir dann auch gar nicht anders. Man hat eine gewisse Nähe. Das ist vielleicht länderübergreifend. Auch du bist in Feldkirch unterwegs, im Beirat. Da ist das Haus Rauch bei uns entstanden. Ein ganz wichtiges Projekt von unserem Büro, das Lehmhaus Rauch. Und Axel ist da tätig und ist Juror und Experte. Und man merkt, man ist da im gleichen Kulturraum unterwegs. Und ich glaube, das verbindet.
Axel, du hast ja gerade schon kurz erklärt, wie es zu der Zusammenarbeit am Matthäus Areal in Frankfurt kam. Was hat euch denn an dieser Aufgabenstellung gereizt? Kirche und Hochhaus auf einem Grundstück ist ja eher ungewöhnlich. Das findet man nicht so oft.
Naja, also das absolut Spannende daran ist ja das, dass diese Aufgabe nichts anderes darstellt als die Abkehr von alten Zeiten. Also früher waren es die Kirchen, die mit ihren Türmen Städte geprägt haben, Orientierungspunkte geliefert haben. Heute ist es der Kommerz, der das tut. Ja, also das Geld regiert und weniger die Spiritualität. Ja, ich sage das völlig wertfrei an der Stelle. Und wie man, sage ich jetzt mal, in diesem Kontext beides, also sowohl eine Kirche als auch dieses Hochhaus, was dann eher profane Nutzungen am Ende dient, sagen wir, in ein stimmiges, harmonisches Gefüge, in einen Dialog bringt. Das ist, glaube ich, das gewesen, was auf den ersten Blick unglaublich gereizt hat. Auf den zweiten natürlich auch der Umstand, dass es dort ja eine bestehende Kirche gab oder immer noch gibt momentan. Je nachdem, ob die Planungen, die gerade auf dem Tisch liegen, umgesetzt werden oder auch nicht, ist es ja so, dass es dort etwas gibt. Und wir haben vorher kurz dieses Wortpaar gehabt über das Thema Neubau oder Bestand. Das hat uns in den verschiedenen Phasen des Verfahrens auch natürlich intensiv beschäftigt. Kann man sicherlich nachher noch ein paar Worte dazu verlieren. Aber es gibt was, wo auch Menschen dran hängen. Da gibt es emotionale Bindungen. Und wie geht man einfach an so einer Stelle letztendlich dann mit dieser Aufgabenstellung um? Das, glaube ich, war das extrem Reizvolle. Und das zeigt, glaube ich, auch die Entwicklungskurve unseres Projektes über die verschiedenen Phasen hin betrachtet.
War natürlich auch für uns interessant. Das ist natürlich auch die Skyline von Frankfurt, die sehr gläsern ist. Also wir haben den Eindruck gehabt, wir könnten zeitgemäßen Beitrag liefern, allenfalls mit Bestand, weil bei unserem ersten Entwurf haben wir die Kirche erhalten. Dann ist in der Weiterbearbeitung, haben wir danach einen Neubau vorgeschlagen, allerdings mit wiederverwendeten Bauteilen von der alten Kirche. Und beim Hochhaus haben wir im ersten Schritt schlicht das höchste Holzhochhaus der Welt vorgeschlagen. Als Hybridstruktur, wir hatten ja schon jetzt aktuell mit 75 Metern ein Holzhochhaus in der Schweiz entwickelt und wir wollten dann den nächsten Schritt machen. Auch da fanden wir so eine zeitgemäße Antwort zu dieser Fragestellung. Wäre spannend, dass es super nachhaltig erstellt mit Neubau und Weiterverwendung des Bestandes. Da haben wir natürlich im Zusammenhang mit der Dichte und der Nähe der zweiten Typologien fanden wir enorm spannend und so sind wir dann auch eingestiegen in die erste Phase.
Das war dann auch kein ganz unerfolgreicher Wettbewerb. Ihr seid immerhin auf Platz 2 gelandet und ein erster Preis wurde erstmal gar nicht vergeben. Wie ging es weiter?
Es war eine Ex-Aequo-Rangierung. Es gab tatsächlich keinen Sieger. So, und Axel, du korrigierst mich. Die Bauerschaft respektive Zusammenarbeit mit der Stadt konnte dann entscheiden, mit wem sie weitermachen soll. Also in dem Sinne dürfen wir uns, glaube ich, auch als Sieger fühlen oder als Gleichrangierter. Und dann war halt offen, wie die Bauerschaft weitergeht.
Roger, weil du gerade von der Stadt gesprochen hast, ja, werden vielleicht noch die Stadtstreifen in ihren Verwaltungsstrukturen. Aber Auslober war, und das ist ja auch ganz interessant, das würde ich ganz gerne noch da einflechten, die evangelische Kirche und aber auch ein Investor. Natürlich war die Stadt dahingehend beteiligt, weil im Vorfeld die Auslobung und das Verfahren, es war ein zweistufiges Verfahren, dieses Verfahren und die Auslobung einfach, sage ich mal, von der Stadt mitgetragen wurden, dahingehend, dass einfach ihre Zustimmung notwendig war. Ja. Und damit waren eigentlich alle Randbedingungen für das Verfahren gesetzt. Und der Auslober, sprich die evangelische Kirche und der Investor, haben dann das Wettbewerbsverfahren durchgeführt.
Wie ging es weiter? Es gibt dann zwei Teams, die dann, sage ich mal, die Sieger waren, aber dann in eine Überarbeitung einsteigen durften mit Kritikpunkten, die wir dann mitgenommen haben. Unter anderem wurde uns, glaube ich, dann nahegelegt, nicht ein ganz radikales Holzhochhaus zu entwerfen und sonst eine effiziente Struktur zu machen. Wir haben dann versucht, eine intelligente Beton-Hybrid-Struktur zu entwickeln, auch CO2-optimiert mit möglichst wenig Masse, mit einer PV-Fassade. Und es wurde uns auch mitgeteilt, dass sie die Kirche nicht behalten wollen, dass wir doch da uns bemühen sollen, auch eine Neubaulösung. Wir haben zwei Solitärvolumen gemacht, wir haben sie nicht zusammengebaut. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir dann eine Kirche erstellen könnten, die vielleicht eben mit den Bauteilen weitergeht, die bestehende Kirche schon hatte mit Steinen und so weiter. Zwischenzeitlich hatten wir noch den Turm stehen lassen in der zweiten Runde. Und dann gab es eine Zwischenbesprechung, wo man auch diesen Turm nochmals diskutiert, ob das schlau ist, den stehen zu lassen. Also haben wir auch noch einen neuen Turm entworfen und einfach die Projekte dann weiter optimiert bis zur Endabgabe. Und da kann man sagen, die zweite Stufe war bereits schon quasi nach dem Wettbewerb eine Überarbeitung. Und wir waren schon in diesem Modus, dass die Bauerschaft dann einfach entscheiden konnte, mit wem sie weitergehen wollen. Wir haben so gefühlt alles mitgenommen, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht in Frankfurt das höchste Holzhochhaus verwehrt. Wir waren immer hart am Wind. Die PV-Fassade hat überlebt, die fanden sie sehr gut. Und ich glaube, sogar die Bauerschaft hat sogar gesagt, sie würden auch nochmals zurückkommen auf die Holzstruktur. Vielleicht noch als kleiner Einflechter. Es ist gerade etwa 130 Meter hoch, dieses Hochhaus. Und das ist wirklich, wenn man eine tragende Holzstruktur macht, wir haben das mit Schnetzer Puschkas gemacht, Schweizer Ingenieure, die aber auch in Berlin und in ganz Deutschland tätig sind. Das ist das Höchste, was man aktuell in Holz machen kann. Das ist wirklich das Limit. Wir durften aber auch nicht höher bauen. Also haben wir gefunden, wenn, dann hier mit 130 Meter. Und das ist ein Tube System. Ähnlich wie der Hancock Tower in Chicago, der allerdings in Stahl ist und 300 Meter hoch ist. In Holz kann man das gleiche System machen. Das heißt, die Aussteifung über die Fassaden mehr oder weniger. Und da kommt man auf 130 Meter aktuell mit entsprechenden Kraft und Lenkungen. Also ihr seht, wir haben versucht, enorm innovativ zu sein. Und ich habe gefragt, was hat uns interessiert? Genau die Themen haben uns interessiert und die haben wir natürlich gespielt. Ja.
Es gab dann eine Entscheidung gegen euch und für die anderen. Axel, du bist im Nachgang zu dieser Entscheidung quasi an die Öffentlichkeit gegangen, du hast einen Kommentar verfasst, mehr Bürokratie und Mut wagen. Was war der Hintergrund?
Der Hintergrund ist einfach der gewesen, dass die Fortführung des Verfahrens nach dem RPW-konformen Wettbewerb einfach, sage ich mal, nicht in dem Geiste und in dem Sinne der Auslobung erfolgt ist. Und das ist einfach unglaublich schade, aber auch frustrierend für uns an der Stelle, weil diese Entscheidung letztendlich nachher im völlig, sage ich jetzt mal, regelbefreiten Raum auch passiert ist. Ja. Das ist deshalb wirklich so wichtig, das einfach auch zu erörtern, jetzt nicht bloß im Rahmen dieses Projekts, sondern einfach auch in Zukunft, weil es einfach wirklich um die Kernfrage geht, wie weit wir in unserem Land überhaupt noch die Wettbewerbskultur auch hochhalten können. Ich halte sie für unabdingbar. Es gibt keine Baukultur ohne Wettbewerbsverfahren in diesen Entscheidungsprozessen. Die Suche nach der richtigen Qualität erfordert angemessene Werkzeuge und wir brauchen diese Wettbewerbe. Wenn man sich das jetzt mal anschaut in der letzten Zeit, es gibt immer weniger Wettbewerbe. Deswegen ist mir das persönlich auch so wichtig, dieses Entscheidungswerkzeug, wie kommt man, sage ich es mal, zu einem Konzept des Wettbewerbs einfach wirklich hochzuhalten. Und ich bin einfach, und da, Roger, wirst du mir sicherlich auch Zustimmung, einfach der Überzeugung, dass das Wettbewerbswesen mit einem Prozess, wie es in Frankfurt gelaufen ist, einfach extremst Schaden nimmt. Und wir arbeiten, glaube ich, alle an der Bewahrung dieses hohen Gutes, insbesondere vor dem Hintergrund, man muss sich das mal überlegen, wenige Prozentsätze der öffentlichen Aufträge gehen überhaupt noch über Wettbewerbe. Also öffentliche Vorhaben, hauptsächlich im Schulbau zum Beispiel, ja, das wird in den Verhandlungsverfahren ohne konkreten Lösungsvorschlag einfach nur nach Bürogröße, nach Umsatzzahlen etc. vergeben. Da wird wirklich eingekauft wie Massenware, ohne wirklich, sage ich jetzt mal, Blick auf die Qualität zu haben, sondern die Auftraggeber kaufen die Katze im Sack. Ja. Und es kann einfach nicht sein, dass bei uns so viele Projekte einfach nur noch rein über die Verhandlungsverfahren laufen. Wir brauchen einfach mehr Wettbewerb. Ich habe die letzten Tage mit einem Kollegen gesprochen. In Sachsen sind dieses Jahr tatsächlich bis zum jetzigen Tag 4 Architekturwettbewerbe durchgeführt worden. Ja, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie sagt es natürlich, ein kleines Bundesland, okay. Aber wo wollen wir da überhaupt noch hinkommen? Also wir brauchen mehr Wettbewerb. Wir brauchen auch sicherlich auch mehr offenen Wettbewerb. Wir brauchen die ganze Vielfalt der Vergabewerkzeuge, die da zur Verfügung stehen. Wir brauchen das alles, ja, in unterschiedlichsten Formen der jeweiligen Aufgabe angemessen. Und nur auf die Art und Weise bin ich der Überzeugung, können wir einfach die Qualität unserer Mitwelt in baulicher Form überhaupt erhalten. Deswegen hat mich persönlich und uns beide einfach dieser Prozess in Frankfurt einfach unglaublich gestört, weil am Ende des Tages sozusagen der Wettbewerb zu Ende war. Es blieben 2 Preisträger stehen und das weitere Prozedere lief ohne Verfahrensbetreuung, muss man sagen. Also wirklich kein Wettbewerbsbetreuer mehr. Das Preisgericht reduziert auf nur eine Person, die das Ganze zum Schluss nur noch moderiert hat. Am Ende des Tages sollte der Auslober entscheiden. Und am Ende hat auch nicht mal der Auslober entschieden, sondern er wurde entschieden, sozusagen. Wenn das am Ende das Ergebnis ist, dann brauchen wir einfach nicht mehr in die Qualitätsdiskussion. Und da rede ich jetzt nicht über Gestaltqualität, sondern ich rede wirklich auch über die ganzen anderen Themen, die zurzeit rauf und runter diskutiert werden. Auch das wichtige Thema der Nachhaltigkeit, ja, wo wirklich innovative, Roger, du hast besprochen, Innovation braucht. Es braucht innovative Konzepte und die werden in solchen Verfahren am Ende des Tages einfach nie gefunden. Ja, und da kommen wir einfach in der Bauwende überhaupt nicht voran.
Roger, du bist quasi als Schweizer ein anderes Wettbewerbswesen gewohnt. Wenn ihr einen Kanton hättet, wo es nur 4 Wettbewerbe gibt, ihr würdet euch dafür auch schämen. Oder wie schaust du als Schweizer da auf dieses konkrete Verfahren in Frankfurt und auch auf das Wettbewerbswesen insgesamt in Deutschland?
Ja, es ist tatsächlich so, dass in der Schweiz das stärker ausgebildet ist, dass vor allem Fachjurien einfach auch die Entscheidungskompetenz haben und das bis zum Schluss dann auch haben dürfen und danach entscheiden. Und das ist das, was ja ganz viele Büros dann immer wieder motiviert, auch mitzumachen, so quasi seine Arbeit in die Hände von Kollegen zu legen, Fachexperten zu legen, die dann in einem fairen Prozess, so wie die Jury halt sich konstituiert hat, mit ihren Argumenten zu einem Resultat kommt. Das sind wichtige Prozesse, sind auch große Chancen für junge Büros, sich in solchen Prozessen zu messen, sich zu entwickeln. Das ist wie eine Art Fortsetzung des Studiums. Das ist eine Baukultur, die man pflegt. Und das ganze System ist eigentlich sehr teuer, weil ganz viele Büros meistens bei einem offenen Verfahren ganz viele Ideen liefern. Das ist fast unbezahlbar, dieses Gedankengut, das man da bekommt. Und diese ganze Qualität und der Reichtum, der entsteht und die Auswahlmöglichkeit ist nur deshalb so, weil all diese Büros es wert finden, sich dieser Jury auch zu stellen und in diesen Dialog einzutreten, um natürlich mit einem qualifizierten Entscheid zu lernen, zu sehen und hoffentlich auch ab und zu gewinnen. Und so entsteht natürlich erstens mal ein super Dialog. Man lernt sehr viel, man sieht, was die Kollegen machen. Man kann in Dialog treten mit den Fachleuten, die in der Jury sitzen, mit der Stadt und wer auch dann dahinter ist. Und man lernt sehr viel und man macht das, weil man denkt, es ist ein seriöser Prozess. Wenn wir Verfahren haben, wo wir keine qualitätssichernde Expertengruppe am Schluss haben, sind wir jetzt zum Beispiel ein Büro, die da nicht einsteigen. Wir steigen nicht im Verfahren ein, wo es nur um Preiskampf geht, das machen wir nicht. Wir dürfen ab und zu gewinnen, wie Axel auch, und kommen dann auch zu sehr schönen Aufträgen. Und das hat einfach mit Wertschätzung und Qualität zu tun. Wir würden nie und nimmer in ein Verfahren einsteigen, wo am Schluss nicht mit der quasi Jury entschieden wird, die eben auch im Programm steht. Auch wenn wir international tätig sind, ist es für uns ganz wichtig, dass man dann auch gewertschätzt wird als internationales Büro. Es ist sowieso für uns ein fremdes Pflaster, oder? Und dann umso mehr sind wir dann angewiesen, dass Fachleute dann wirklich das Verfahren auch bis zum Schluss begleiten und zu einem seriösen Entscheid kommen. So sind wir motiviert, weiter Wettbewerbe zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Kanton bei uns, wir sind ja einige Kantone, immer so viele Wettbewerbe macht. Es ist sicher so, dass es in den Hauptstädten Zürich, Basel, Genf, dass da sehr viele Wettbewerbe laufen. In kleineren Kantonen ist es dann auch schon mal weniger und manchmal vielleicht auch weniger qualifiziert. Aber insgesamt ist das Wettbewerbsverfahren bei uns doch ein sehr wichtiges Instrument. Ich glaube, es ist auch der Grund, man weiß, dass es sehr viele gute Schweizer Büros gibt und die auch international erfolgreich sind. Aber das, glaube ich, hat nicht mit dem zu tun, weil wir so gut sind oder so gute Schulen haben, sondern es hat einfach damit zu tun, dass alle eine faire Chance haben. Und durch das kommen junge Büros und immer mehr auch deutsche junge Büros, die in der Schweiz sind, bleiben oder da studiert haben, sind erfolgreich, weil sie einfach eine Chance haben und eben fair beurteilt werden. Und so entwickeln sich junge Büros auch zu sehr guten Büros. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig schöne Art, der Baukultur zu entwickeln. Wir sind selbst ein Büro, das so entstanden ist. Uns hat dann quasi Stadt Zürich entdeckt mit einem ersten Sieg. Und so sind wir eigentlich auf den Weg gekommen, wie ganz viele bei uns in der Schweiz.
Würden sich in Deutschland viele junge Büros wünschen, dass das so geht? Ja,
absolut. Und ich sage, ihr habt wunderbare Architektinnen und Architekten und die haben alle eine Chance, eine faire Chance verdient. Und das ist ganz wichtig.
Vielleicht eine Sache, Uwe, du hast zitiert, mehr Bürokratie wagen. Das ist vielleicht nochmal ein Aspekt, auf den man eingehen muss. Da zeigt sich einfach ein Grundproblem nach meiner Einschätzung auch unseres Landes in der jetzigen Zeit. Man muss, sage ich jetzt mal, um diese Verfahren in einer gewissen Qualität im Hinblick auf Transparenz und in der Entscheidung natürlich auch mit Aufwand betreiben. So, und viele Stellen der öffentlichen Auftraggeber, die scheuen einfach diesen vermeintlichen Aufwand der Wettbewerbsverfahren und meinen einfach mit weniger Aufwand mit Verhandlungsverfahren entsprechend, sage ich es mal, auch zum gleichen Ergebnis kommen zu können. Das ist wirklich ein Grundproblem in der nicht mehr vorhandenen Effizienz auch unserer Systeme, der verschiedenen Verwaltungsapparate, die im Endeffekt das ganze Schiff der Vergabe sozusagen die letzten Jahre in eine aus meiner Sicht fatale Richtung mittlerweile gelenkt haben. Und wir müssen einfach über gute Verfahren und über erfolgreiche Verfahren und auch über das Tragen in die Öffentlichkeit dort einfach gegensteuern. Das ist einfach Aufgabe, egal wo wir sitzen, ob wir uns beteiligen, in altruistischer Art und Weise an diesem Wettbewerbsverfahren als teilnehmende Büros, aber auch auf der Seite der Preisrichter. Mein Roger, wir beide sitzen auch regelmäßig in Juries und wir wissen auch, dass kein gutes Wettbewerbsergebnis ohne gut arbeitende Jury auch entsteht. Ja. Und zwar sind diese Jurys entsprechend auch wichtig, dass genau das eintritt, was Roger gerade eben erzählt hat, so wie es eigentlich laufen sollte. Und die Entwicklung bei uns in Deutschland geht, muss man ganz nüchtern sagen, einfach in eine andere Richtung.
Wenn ihr an ein Projekt rangeht, was steht denn am Anfang? Ist es der Ort, das Material oder die Idee?
Ich liebe es, parallel zu starten. Zum Beispiel, dass wir ein Holzhochhaus machen wollen, das war schon von Anfang an auf dem Radar. Aber wir haben natürlich parallel auch gleich mit dem Städtebau-Diskussion begonnen. Wir haben unheimlich viele Volumen geschnitzt und die Kirche mal kürzer, mal länger gemacht. Und wir haben ja Teile da weggenommen. Da sind unendlich viele Modelle entstanden. Wir haben das Hochhaus gedreht und gestaffelt und diverse Themen gemacht. Wenn man aber auch an die Struktur denkt, dann ist nicht jede Geometrie möglich. Also hatte eigentlich die konstruktive Vorstellung, die Vorstellung der Struktur, die Vorstellung der Typologie der Kirche. Axel hat da Kreuzgrundrisse entwickelt und Längsschiffer und viele Varianten. Hat natürlich einen direkten Einfluss auf die städtebauliche Setzung, auf die öffentlichen Orte. Und ich persönlich liebe es, parallel die Dinge hochzufahren und die Mitte zu suchen von allen Argumenten oder das Zwingende aller Argumente und sich so quasi peu à peu einzupendeln. Das unterrichte ich sogar. Die Studenten müssen bei mir einen Knoten entwerfen und eine städtebauliche Setzung machen. Und das Projekt ist irgendwo in der Mitte. Und das ist eine sehr spannende Übung, weil man dann auch so gechallenged ist von zwei Seiten, eigentlich Dinge auch anders zu denken. Gerade wenn wir ans nachhaltige Bauen denken oder eben innovative Konstruktionsprinzipien, CO2-arme Konstruktion, sind viele Themen, liegen nicht gleich auf der Hand. Die muss man entwickeln, wenn man neue Antworten entwickeln muss. Und so muss man auch eigene bestehende Muster muss man challengen können. Also man muss sich selber immer wieder in Frage stellen und eigentlich fast schon zwingen, anders zu denken, um einen Schritt vorwärts gehen zu können, um innovativ zu sein. Und ich glaube, genauso haben wir jetzt von unserer Seite mit Meg zusammen, mit Axel, dieses Projekt entwickelt. Wir haben ja schon ein bisschen erklärt, all die Themen, die wir durchgespielt haben. Und Antworten sind für uns auch nicht einfach absolut. Ich glaube, diese Themen der Nachhaltigkeit, da sind wir alle dran, herausfinden, was sind die richtigen Antworten. Man kann auch CO2-optimierte Skelettstrukturen in Beton erstellen. Im Moment wird gerade schwer gerechnet, geht es im Beton so effizient wie mit Holz, wenn man es ganz leicht macht. Aber sicher kann man jetzt kein CO2 einlagern. Also da geht im Moment ganz viel parallel, also vor allem jetzt bei uns auch an den Schulen, respektive auch in der Schweiz und auch in Deutschland an den Schulen. Das weiß ich, TU München ist da ganz vorne auch mit Florian Nagler und Braunschweig mit Lehmschichten. Also alle sind jetzt da dran, Antworten zu kreieren und das ist auch schön und auch extrem spannend. Und Wettbewerbe sind eben auch eine Chance, solche Themen auszuloten.
Bei dir scheint ja das Experiment mit dem Material ein großes Thema zu sein. Wie würdest du sagen, verändert das Entwerfen, wenn das Material den Takt vorgibt?
Es ist tatsächlich eine andere Art zu entwerfen. Es ist weniger ein Top-Down-Prinzip. Es ist ein integrales Entwerfen, weil es braucht sehr viel Wissen zum Thema Material, Strukturwissen. Auch Haustechnik ist da überhaupt nicht ausgeschlossen. Es geht ja dann mit wenig Energie das Haus zu betreiben. Das heißt, es ist vielmehr ein integraler Prozess. Also man muss zusammenarbeiten und soll zusammenarbeiten mit den Fachplanern, mit den Kollegen oder in dem Fall auch mit Axel und eigentlich die Lösung zusammen entwickeln. Und es ist eine andere Haltung zum Entwurf, weil das nicht mehr so der eine Kopf, der die große Idee hat und dann sollen irgendwann mal überlegt sich irgendjemand mal, wie diese PV-Elemente vielleicht auch noch ans Haus kommen, sondern es ist ein integraler Teil vom Entwurf. Bei uns waren Sonnenschütze und Stromproduktion parallel und das sollte auch noch genug Tageslicht in die Wohnungen kriegen. Das sind komplexe Prozesse, wo wir jetzt eigentlich angehalten sind, da Antworten zu kreieren und das ist eine andere Art zu entwerfen, die ist viel integrativer und um mehr bottom-up als top-down. Und genau so unterrichten wir auch an der ETH. Wir haben jetzt neu einen integralen ersten Jahreskurs, wo wir 8 Disziplinen integrieren in einen Entwurf. Weil wir glauben, die Antworten der Zukunft liegen eben in diesem integralen Denken und die Fragen zum Klima zwingen uns eigentlich in die Richtung zu gehen.
Also die Zeit der Serviettenskizze ist vorbei.
Die gehört auch noch dazu, ist Teil vom Integralen, oder? Die schöne Idee, ein Haus muss am Schluss, darf auch schön sein und soll auch schön sein, weil das ist auch nachhaltig. Der Rohbau wird ja nach 50 Jahren abgeschrieben in den CO2-Bilanzen. Wenn der 100 Jahre hält, dann ist er doppelt so gut und vielleicht hält er auch 100 Jahre, weil die Leute den nicht mehr abreißen wollen, dieses Hochhaus, weil es so schön ist. Und dann hat auch eben der Entwurf, die Idee, eine ganz große Bedeutung, das kann man da nicht messen oder nicht rechnen, aber Qualität ist einfach gefordert und das war aber integral, oder? Das alles gehört zusammen.
Axel, du sprichst ja von der Einheit von Denken und Machen. Was heißt es denn konkret im Entwurfsprozess?
Ist im Endeffekt auch eine ähnliche Antwort wie auf die Frage zuvor. Das Schöne am Architekturmachen, das ist der iterative Prozess. Das Werfen und Verwerfen und auch, sag mal, das Aufstellen von Thesen und das Widerlegen von Thesen. Ich denke, das haben wir, sag mal, als Team auch bei dem Verfahren wirklich fortlaufend praktiziert. Ich wundere mich immer, also sehen Sie das bitte nach, aber die Frage von Journalisten oder Kritikern, sie zielen ja immer in die eine Richtung, ihr sucht sozusagen die Architekten, die Büros und auch die Akteure immer so griffig zu bekommen und sie auf einen Aspekt zu reduzieren. Sie entweder nach dem Material zu fragen oder nach der Spiritualität zu fragen oder nach dem Städtebau zu fragen, nach dem Interior Design zu fragen. Das ist totaler Quatsch, ja, weil gute Architektur ist wirklich eine Übersumme. Es ist nicht nur die Addition von einzelnen Aspekten, sondern es ist wirklich das Meer, was entsteht aus allem zusammen. Und Roger, was wir diskutiert haben bei diesem Verfahren allein, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über Gebrauch. Wir machen in der Architektur, wir machen Gebrauchskunst, sage ich immer. Also die Dinge, die wir machen, mit denen kannst du auch noch was anfangen. Die kannst du nicht bloß anschauen, sondern die kannst du für irgendwas hernehmen, was dein Leben einfach erleichtert. Ja. Was wir darüber gesprochen haben bei diesem Verfahren, wie die Dinge auch eine Gebrauchsabsicht der Leute widerspiegeln, die es nachher auch annehmen müssen, was wir uns da ausdenken. Über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Deswegen finde ich das ein absolut fruchtbarer Prozess, der das Entwerfen eigentlich abbildet, wenn man das hinbekommt, zwischen diesen teils widerstreitenden Interessen einfach die perfekte Balance zu suchen und sie am Ende vielleicht auch für sich zu finden und jetzt sage ich ganz bewusst für den Moment zu finden, weil nichts ist da für die Ewigkeit, auch wir entwickeln uns ständig weiter und sehen andere Dinge vielleicht auch mit ein bisschen Abstand auch wieder anders und deswegen war dieses Wettbewerbsverfahren auch, wir haben da viel entworfen und auch wieder verworfen und am Ende des Tages uns einfach extrem weiterentwickelt in der Zusammenarbeit und das habe ich einfach sehr geschätzt, ja, und das hat letztendlich am Ende auch verbunden.
Wenn ich diesen Arbeitsprozess jetzt nachvollziehe und auch diese Freundschaft, die dabei entstanden ist, habt ihr so eine Gemeinsamkeit vielleicht irgendwie im Künstlerischen? Roger, du zeichnest, modellierst, Axel, du zitierst gern mal Fernand Pouillon oder Otto Eicher. Also ihr habt so Vorbilder, die quasi irgendwie an der Kunst sich auch orientieren. Welche Rolle spielt das dann tatsächlich? Oder sind das eher so Hobbys, die ihr nebenbei noch betreibt? Oder geht das auch direkt in eure Arbeiten ein?
Also bei mir ist das ganz klar, das Kreative, das freie Arbeiten, sage ich jetzt heute, war ja eigentlich so der Grund, wie ich zu meiner Materialaffinität kam. Ich habe Beuys geliebt, ich habe die Beuys-Ausstellung in Zürich bewundert, die Filzräume, die per se einfach schon einen Ausdruck haben und Material dominiert, wenn man in seinem Filzraum steht mit dem Klavier zusammen, dass dann die schrillen Töne, wie fast für mich ist das immer so, Holz ist dann Filz und das PV ist das Klavier, oder? Diese Dualität, die Spannung, die Beuys in vielen seinen Arbeiten aufbaut, mit der Fettecke, die dann bei mir die Lehmecke wird, das ist super eindrücklich und das hat mich total geprägt, das ganze Leben. Das ist auch der Raum, wo ich immer wieder schöpfe und meine Ideen hole oder eben auch immer wieder frei arbeite und zeichne oder zum Teil fast unkontrolliert irgendwas entwerfen möchte und dann irgendwie mit einer freien Arbeit ende. Ich habe früher auch ausgestellt so und wusste ja gar nicht, ob ich Architekt werden will oder doch besser in die Kunst gehe, wollte auch in Deutschland an die Kunstakademie in Berlin und dann auch Wien war noch ein Thema. Aber irgendwann habe ich dann mich doch entschieden, Architektur zu machen. Aber das ist eigentlich für mich so ein Raum geblieben, wo ich die Ideen hole. Und irgendwann habe ich dann nicht mehr drüber gesprochen, habe es einfach gemacht. Und irgendwann hat mir Jan der Wilde gesagt, Roger, du solltest über deine freie Arbeiten sprechen, sonst versteht man dich gar nicht. Und jetzt in den letzten paar Jahren, jetzt in Berlin, hat das dann begonnen. Jan der Wilde hat da eine Ansprache gehalten, er war ganz stolz, dass er meine freie Arbeit wieder rausgeholt hat. Bei mir, wir haben das auch gezeigt. Jetzt aktuell dann auch in Hamburg mit einer Ausstellungseröffnung Mitte November, wo wir ganz viel über Material in Beziehung mit Forschung, Innovation, aber auch Kunst und stellen. Wir zeigen Bilder von Arno Freiner, von Heidi Bucher, die mit sehr viel mit Material und Textur und Bilder, die überarbeitet werden, arbeiten versus meine eigenen freien Arbeiten, aber auch Zeichnungen, die auf Projekte hinweisen. Und wir überlagern alles und zeigen, das ist ein Kosmos. Ja.
Bei mir ist es ein anderer Zugang, der kam übers Reisen, ganz offen, und über das Reisen nach Nordafrika. Ich habe irgendwann in sehr jungen Jahren ein Buch bewundert, das mein Vater hatte, das Gehen in der Wüste. Wir haben uns dann ein Auto gebaut und sind mit diesem Auto in die Sahara gefahren. Und ich war total fasziniert von den Lehmbauten, insbesondere die jetzt in der libyschen Sahara, die Lehmbauten in Nalut, diese Speicherbauten, die wir entdeckt hatten für uns und da durchgestreut sind. es ist jetzt ewig her, aber das hat einfach eine Kraft. Und über die Schiene bin ich dann irgendwie, habe ich festgestellt, die Architektur ist ja was sehr Interessantes, ja, und was sehr Vielschichtiges. Und dann habe ich mich irgendwie auf die Reise begeben und habe das studiert und bin froh, dass ich den Weg gegangen bin. Und wenn Roger jetzt vom Leben auch spricht, dann vielleicht gibt es da aus unterschiedlichen Richtungen zu verschiedenen Zeiten dann doch irgendwo was, wo bestimmte Fäden dann doch irgendwie auch zusammengehen. Ja. Und vielleicht gibt es da einfach sowas, also was Unterbewusstes.
Wenn ihr euch jetzt schon gefunden habt, der erste Wurf hat jetzt nicht funktioniert, die Gründe, darüber haben wir gesprochen, können wir mehr von euch beiden demnächst erwarten? Bleibt die Zusammenarbeit erhalten?
Also wir haben es ja schon wieder probiert. Also wir haben uns beworben, glaube ich, in München und sind nicht durchgekommen. Ja, nein, also wir sind uns verbunden in München sowieso. Da sind wir nahe beieinander und wir haben ein junges Büro in München und Axel hat ein erfahrenes Büro mit einem großen Background, wie man baut. Also für uns ist diese Kooperation sowieso super spannend und fortzuführen. Und eben, wie gesagt, wir haben uns persönlich gefunden. Das ist auch einfach sehr schön, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir haben uns ja auch, das ist wirklich so, der Axel hat gesagt, wir mussten auch immer wieder unsere Teams motivieren und das haben wir beide sehr gut zusammen gemacht. Da haben wir uns auch so im Teambuilding und Leute motivieren und da merkt man einfach, dass man da ähnlich tickt und das ist immer eine gute Basis zum Weiterarbeiten. Also es kommt bestimmt die nächste Geschichte.
Dead or alive, mit wem hättet ihr gerne mal einen Tag getauscht?
Für mich ist halt doch eine Person, die halt schon verstorben ist und weil wir uns jetzt gerade auch mit seiner Arbeit befassen, ich hätte sehr gerne Louis Kahn getroffen, der estnisch-amerikanische Architekt, der ein wahnsinnig kraftvolles Werk entwickelt hat, eine sehr spezielle Person ist, der auch nicht immer einfach verständlich war in seinen Texten, seine Arbeit aber extrem verständlich und sehr direkt und viele von seinen Arbeiten könnte ich mir also auch im Leben vorstellen. Wir sind gerade jetzt zwei ETH-Semester, machen jetzt auch ein Buch über ihn. Und gerade weil er so oft auch chiffriert gesprochen hat oder ihn übersetzt gesprochen hat oder doziert hat, es gibt diese berühmte Lecture Silence and Light, hätte ich ihn gerne als Menschen gespürt, sage ich jetzt nicht unbedingt, einfach sein Wesen noch besser verstanden. Und das würde mich schon interessieren. Hätte ich noch ein bisschen mehr Stoff da für unser Buch an hätte, das jetzt gerade im Entstehen ist, ja.
Ich glaube, ich hätte wirklich unglaublich gerne mal wirklich reingespürt in die Zeit München 72 und in die Gestaltung der Olympischen Spiele, die Überlegung von Otto Eicher, der ja so viel geprägt hat, auch in unserer Stadt, von dem heute noch so viel da ist. Also diesen Geist dieser Aufbruchsstimmung und der wirklich dieses Gefühls, alles erreichen zu können und wirklich keine Grenzen zu finden, die man nicht überwinden kann. In dieser Zeit wirklich mal einen Tag so intensiv mitzuerleben, ich glaube, da hätte ich schon meine Freude.
Es war ein großes Vergnügen mit euch beiden und vielen Dank, dass ihr Einblick gegeben habt, auch in eure Zusammenarbeit, auch in das Projekt in Frankfurt mit allen Schwierigkeiten. Und vielleicht entwickelt sich daraus ja ein Learning, was wir in Zukunft vielleicht doch wieder anders machen können und unser System, was wir aufgebaut haben über die Vergaben, auch vielleicht wieder nachdenken müssen, ob das noch sinnhaltig ist und ob das in die Zukunft führt. Von daher, ganz vielen Dank euch beiden und ich freue mich auf ein Wiedersehen.